Ich mache es nicht wie berühmte Podcaster. Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Mein Name ist Erik und im Hintergrund hört ihr schon kichern. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Max von Epic, sei ganz herzlich gegrüßt. Hi.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Und ein herzliches Hallo und willkommen bei Epic hier an die Zuhörer.
Sehr schön. Und direkt den Kanal geradet hier. Unfassbar. Sehr, sehr schön. Ja, mein lieber Max, wir hatten ja schon, es ist schon eine Weile her, hatte ich hier Martin zu Gast und seitdem haben wir uns zumindest einmal getroffen in Salzgitter.
Jawohl.
Bei Recon. Genau. Und hatte auch schon die Möglichkeit seitdem, es hatte sich irgendwie ganz kurzfristig ergeben, dass ich irgendwie anderthalb, zwei Wochen später war ich direkt im Studio, weil ich in Frankfurt war. Und habe immer mal mit Martin geschrieben und hatten ja auch letztens das Wochenende. Schade, dass du nicht dabei sein konntest bei dem letzten Wochenendstreffen. Aber ja, und so haben wir uns sozusagen kennengelernt. Und ich hatte damals gesagt, ich muss noch ein paar andere Leute von Epic mal kennenlernen. Und jetzt sitzt du hier vor mir und wir haben gerade schon ein bisschen geschnackt in deiner Man Cave. So, und das ist doch schon mal die erste. Oder stell dich mal ganz kurz vor, mein lieber Max, was machst du so? Was machst du vielleicht sonst so außer Epic? Und ja, was bist du so für ein Typ? Erzähl mal.
Also ich mache zum Großteil meiner Freizeit gehe ich auf die Arbeit. Ich bin seit 25 Jahren auf dem Bau tätig in verschiedenen Sparten, immer schwerpunktmäßig Metall, alles was mit Metall und dessen Verarbeitung zu tun hat. Auch bin gelernter Bauspengler, also so traditionell am Dach mit allem was mit Kupfer, Titanzink, Blech etc. zu tun hat. Ja, das ist so mein Beruf. Aktuell bin ich Metallbauer in einer Baufirma und ja, dann habe ich noch Frau und Kind, die im Endeffekt gleich nach der Arbeit kommen, also weil Geld muss ins Haus, anders geht's nicht. Mhm. Und ansonsten haben wir unser Epic Baby, sag ich jetzt mal so, wobei ich da jetzt gleich zu vornherein sagen muss, dass ich eigentlich, und das sage ich auch immer vor den Jungs, kriege ich immer schwer schelten, ich bin eigentlich der am wenigsten macht bei Epic. Also so, ja. Was jetzt die direkte Medienverarbeitung oder so betrifft. Weil ich einfach nicht, ja. Ich kann weder tippen, noch schneiden, okay. Ich kann ein bisschen Fotos machen und so Krempel. Aber ich habe halt bei Epic, ist halt primär meine Aufgabe vor der Kamera und ganz viel Hintergrundarbeit. Also was die Moral betrifft, nenne ich es jetzt mal. Und also ich denke, jemand anders könnte das besser beschreiben, aber ich denke, da kommen wir später noch dazu. Ja, ansonsten bin ich seit knapp 10 Jahren Sportschütze. Vor der Zeit, also auch wenn, ich sage es trotzdem, auch wenn es immer belächelt wird, habe ich mit meinem Bruder lange Airsoft gezockt, aber halt auch vom relativ hohen Niveau, auch selber Spiele organisiert. Und wir haben da auch teilweise Spielfelder aufgetan, die jetzt immer noch in Benutzung sind von anderen Teams oder Vereinigungen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine unserer Punkte, die eben zu dem jetzigen, also eigentlich dazu beigetragen hat, wie wir jetzt sind, also wie so das Mindset ist und wie halt einfach dieses Interesse fürs Hobby und für das Thema, das wir einfach bei Epic behandeln, entstanden ist. Ja, dann stehe noch dann zu, ja, mach ruhig.
Ja, nee, erzähl, du warst gerade gut im Flow, erzähl weiter.
Ja, zusätzlich zu dem Sportschützending bin ich jetzt seit ein paar Jahren auch noch Jäger, wobei ich jetzt die Geschichte mit der Jagd medial eher weniger verarbeite, weil das für mich, auch wenn es sich vielleicht abgedroschen anhört, aber das ist für mich mehr Ausgleich als Profession, sage ich jetzt mal so. Also das ist wirklich so eine Zeit, wo ich einfach den Kopf relativ gut schnell freikriege. Und ja, das ist aber auch so ein Thema, mit dem ich eigentlich so gut wie nie hausieren gehe, also weder in sozialen Medien oder eben, also es ist eigentlich ein Thema, das relativ spät in der Tischkonversation zur Sprache kommt, weil ich einfach, das ist was für mich und nicht, dass ich jetzt permanent mit anderen Leuten oder wo ich breit reden muss oder Also es ist schön, wenn man mit Gleichgesinnten drüber sprechen kann, auf einem bestimmten Niveau, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen und bin da auch offen. Und ich sehe mich da auch jetzt nach über, ich glaube, 6 Jahren in dem Metier auch immer noch in der Lernphase. Also das ist was, wo du einfach permanent immer dazu lernst. Und egal, ob du Schnellkurs oder Jahreskurs gemacht hast, das sollte eigentlich, ich denke, dass es jedem so geht, dass diese Lernkurve eine ganz, ganz flache ist und du eigentlich die, ich sag mal, die ersten 10 Jahre einfach nur saugst und aufnimmst. Also was die Jägerei betrifft, wenn man es vernünftig machen will.
Ja. Ich glaube, ich vergleiche das ganz gerne mit dem Lesen so. Du lernst zwar Lesen früh in der Schule, so, oder dann kommen erstmal vielleicht, ne, wenn du dich privat damit beschäftigst, dann irgendwann mal Comics. Und dann erst nach einer ganzen Weile kommen auch die komplexen Themen, die du dann stehen und verarbeiten kannst. Und bei der Jagd ist es offensichtlich ganz genauso. Und ich finde es auch ein angenehmes Thema. Das ist jetzt eben, na, nicht wie hier, ne, woran erkennt man Navy SEAL und Crossfitter? Die sagen es dir sofort.
Die sagen es dir, ne? Ja.
Und wir hatten ja auch das Thema, wir haben jetzt ganz kurz uns im Vorgespräch unterhalten, du sitzt in deiner schönen Man Cave, so überall sehe ich nur Peli-Boxen und es sieht gut aus, im Hintergrund so ein paar Militärplakate und das ist alles schön. Und dann habe ich dich eben direkt gefragt, bist du Jäger oder Sportschütze, und du sagst, ist beides. Und ich finde, das ist ein, ja, ich habe dir ja mein Leid schon geklagt und es ist so, es ist immer so dieses Gesabbel von wegen, weißt du, so, ich hätte, ich würde, ich wollte so. Und bisher hat es sich bei mir einfach nicht ergeben, weder finanziell noch von der Zeit. Und das ist einfach was, das steht bei mir ganz oben auf der Liste, weil ich einfach, ich weiß gar nicht, ob ich die Jagd in Deutschland so spannend finde, aber das Wissen, was auch in den Kursen vermittelt wird, das macht mich schon extrem an. Und da geht es nicht nur eben um Schießen, so, sondern um auch Wildverarbeitung, um Ökologie, um unseren Wald und warum ist der so, wie er ist und so weiter. Und das finde ich ein ultra spannendes Thema, was ich einfach nur bereichern kann, wenn du das machst. Ja, sehr schön. Okay, also schönen Dank erstmal für diese kurze Vorstellung.
Um nochmal kurz nein zu grätschen, also das war ja auch wirklich bei uns im Kurs, also das einer unserer Dozenten.
Wo hast du den gemacht, wenn ich fragen darf?
In Regensburg.
In der Jagdschule?
In Regensburg. Also einen bayerischen Jagdschein sozusagen. Da war es auch so, dass wenn ich dann natürlich mit 10 anderen Kommilitonen in der Jagdschule gesessen war und ich natürlich so, wie ich halt aussehe, in der Jagdschule sitze, dann haben wir so einen Dozenten gehabt, der wirklich explizit erstmal die Leute abgeklopft hat, warum macht ihr den Jagdschein? Und er hätte, das hat er mir auch dann danach gesagt, er hätte Stein und Bein geschworen, dass ich jemand bin, der den Jagdschein wegen den Waffen macht. Also nur, um halt relativ leichten Zugang zu Waffen zu bekommen. Aber ihn hat meine Aussage, die ich dann diesbezüglich seiner Frage getroffen habe, hat ihn massivst überzeugt. Und ich habe ihm dann in dem Gespräch danach, also wo er mich darauf angesprochen hat, eben auch gesagt, ich habe schon 3 Schränke voll, also welche die Waffen machen das nicht.
Ja, sehr, sehr schön. Das ist doch klasse. Ja, also tolles Hobby einfach. Aber lass uns noch mal von vorne ankommen. Also man hört ja, du kommst aus dem Fränkischen, würde ich mal behaupten. Ne?
Richtig.
du hattest das vorhin so im Nebensatz, so dieses belächelte Airsoft. Und ganz ehrlich, ich habe das lange Zeit auch belächelt. Belächle es manchmal immer noch. Aber manchmal denke ich mir, da habe ich ganz schön die große Fresse. Mann, ey, was für eine Mühe sich die Leute geben, die Milse im Airsoft machen oder was auch immer. Meine Fresse, ey, die stecken, also ich glaube, das ist ein Hobby, das kann sich nur Leute, also wirklich Großverdiener leisten, wenn ich sehe, was die an Nachtsehgeräten haben.
Ja, und vor allem, wir haben es ja zu einer Zeit gemacht, wo das eben mit der Nachtsichttechnik noch ganz, ganz, da war das wirklich noch, wieder, da ist es ja jetzt auch noch the Holy Grail, aber du musst dazu sagen, also da bin ich wirklich so und da sage ich jetzt so, das Paradebeispiel dafür, wie man sich halt Mühe geben kann für Authentizität in dem Hobby und für dem Outfit, das du dir baust, ist halt einfach mein Bruder. Der, also der jetzt auch der Kameramann bei Epic ist, das ist, also was da an Knowledge, Herzblut und natürlich auch Finanzen eingeflossen ist, Wahnsinn. Ja. Aber halt einfach nur aus wegen ganz oder gar nicht. Und so war es halt bei uns. Wir waren da auch wirklich da ging eine Woche drauf für eine Ablaufplanung, für das Spielszenario, das wir halt kreiert haben. Wir waren zu Hause im Hof, haben aus HD-Rohren Marschflugkörper gebaut, die dann halt auch wirklich so ausgesehen haben. Also dass das halt einfach, dass die Leute wirklich ein Spielerlebnis gehabt haben. Ein
Feeling haben.
Ganz genau. Das war uns halt wichtig.
Also ich kenne das ja aus meiner dunklen Vergangenheit. Warte mal, das kann ich dir mal zeigen. Das seht ihr da draußen jetzt natürlich nicht. Ich drehe mal die Kamera. Warte mal, kannst du es erkennen? Warte mal, sieht man das? Nee, fand man das mal schlecht, ne? So, warte mal, ich nehme mal den hoch. Kannst du das sehen hier?
Ja.
So, also ich habe gerade meine Rüstung gezeigt. Also, ne, ich habe halt mal gelabt, früher ist lange her. Und daher kann ich das aber nachvollziehen und finde gerade so, und beim Live-Rollenspiel spielst du ja auch nicht den Bauern, sondern willst halt der geile Ritter sein oder der coole Zauberer oder sonst irgendwas. Und ey, und bei Airsoft ist es halt genauso. Man muss halt darauf achten, das finde ich immer ganz wichtig, man darf nie vergessen, es ist ein Spiel. So, und wenn du halt Bock hast, irgendwie geil Special Forces darzustellen, kann ich noch nachvollziehen. Mann, ey, ich habe jetzt, im letzten Podcast haben wir über Lone Survivor gemacht, weißt du? So, natürlich willst du so aussehen wie die coolen Dudes, so. Und man darf aber am Ende dann nicht den Realitätsabgleich vergessen und sagen, ey, bin ich nicht, das spiele ich hier nur und dann ist auch alles cool, ne? Und nicht irgendwie dann hier am besten Outtime noch rumlaufen wie ein Max, so, ey, ich bin hier vom Kommando Sparkassenkräfte, so, aber ey, du brauchst mir nicht von der Seite zu kommen, weißt du?
Ja. Genau, und das, da rezitiere ich dann gern meine Frau, die halt wirklich so dieses, die hat es halt gesagt, das hast du überall, also diesen Hang zur...
Dieses Nerdische,
weil die war früher in so, die ist früher viel Oldtimer gefahren und war halt dementsprechend auch in so einer Rockabilly-Szene. Und da hast du genau diese, auch so Typen, die halt sagen, nee, du brauchst einen Petticoat aus den 50ern, sonst ist das nicht true und bla bla bla. Also die sagt, die hast du in jeder Szene. Egal wo du hingehst, du hast immer die
Schubs. Aber ist so, ey, es ist so, und dieser
Spruch ist
so wahr, ich hab den schon so oft zitiert. The difference between men and boys is the price of their toys. Und bei Frauen ist es ganz genauso. Ey, als meine Frau erfahren hat, ey geil, hier kann ich ja Elfenohren tragen, nach ratzfatz war die mit an Bord. Und es gibt verschiedene Abstufungen, das ist genau der Punkt, ne? Aber wie schön das ist, weißt du, ob das Pen and Paper ist, ob das Warhammer ist, ob das Briefmarken sammeln ist. Ey, von mir aus Modellbau, was es da für Dudes gibt, die... Und das ist, eigentlich ist es geil. Und ich finde es immer schön, wenn jemand so eine Leidenschaft hat und so eine Leidenschaft fürs Hobby und dann auch alles reinsetzt. Das finde ich schon super, super spannend, egal in welche Richtung. Ja, klasse. So, und jetzt ist ja meine Frage dann tatsächlich, und da haben, ich glaube, da haben Martin und ich damals gar nicht so drüber gesprochen. So, wie kam es denn eigentlich zu Epic und wie kamst du dazu? Erzähl mal. Also warte mal, müssen wir Epic nochmal erklären für euch da draußen? Also wir reden da jetzt schon, warte mal, viel zu lange drüber, aber ich glaube, wenn ihr uns hört, dann kennt ihr Epic auf jeden Fall. Ich will es nur nochmal wiederholen. Epic ist die Wissensbasis für militärische und Autoausrüstung in Deutschland, behaupte ich.
Also zeitgenössisch, sag jetzt mal so, ne?
Ja, zeitgenössisch, ja. Aber ich muss schon sagen, also gerade... Eure Videos sind natürlich top produziert, das ist super. Ihr macht hervorragende Reviews, die mich schon viel zu viel Geld gekostet haben. Das kotzt mich immer an. So. Weißt du, ich habe da mit Martin schon drüber gesprochen. Der spricht über ein dummes fucking Fernglas. So was mache ich, Trottel, guck direkt bei eBay Kleinanzeigen, ob ich 400 Euro für ein fucking Fernglas ausgebe. Naja, aber das ist das eine, was natürlich auf einem sehr hohen Level sehr, sehr gut produziert und ihr das ja auch, ich sag mal, professionell macht. Also das ist eben kein Kleinkanal mehr oder kein Privatkanal. Und ihr habt eine ganz große Wissensbasis auf eurer Internetseite. So, du hast jetzt ein bisschen klein gestapelt, aber ich meine, ich habe schon den einen oder anderen Beitrag von dir gelesen. Ja, also,
ich würde mir das auch wünschen, also einfach für die Blogseite, dass ich da einfach meine Expertise noch ein bisschen mehr einfließen lassen kann, weil es einfach die Themenvielfalt einfach erweitert. Es werden uns ja, also es wird keinem irgendwie groß vorgeschrieben, was auf dem Blog darf und was nicht. Also wenn das alles, das muss halt einfach profundes Wissen sein. Also es muss das muss schon seine Richtigkeit haben. Also irgendwelchen Blödsinn zu schreiben, würde ja keinen Sinn machen. Aber auch für mich selbst, ich würde gerne mehr machen. Einfach, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen den anderen gegenüber, aber es ist halt einfach so, dass ich halt bestimmte Themen wie gesagt, ich komme jetzt dann nochmal auf das Thema von den Jungs, kommen wir ja später nochmal drauf. Mhm. Aber die Story hinter Epic, also wie es dazu kam, kann ich gut wiedergeben, weil wir letztens beim Kunden in Bulgarien waren, der hat die gleiche Frage gestellt.
Okay, siehst du, sehr gut. Dann kennst du ja die Antwort, dann schieß mal los.
Also es war im Endeffekt so, den schönsten Boy der Schweizer kennst du ja auch, ne? Den Joachim. Ja. Und das ist eigentlich so mein Erstkontakt gewesen. Also, als erstes habe ich den Joachim kennengelernt, auch nur vom Hörensehen auf der IWA. Ich gehe seit 2007 auf die IWA.
Boah, da habe ich gewonnen. Ich bin seit 2004 dabei.
Check.
Aber egal, warte mal. Ganz, wir müssen das zusammenfassen. Also, von der Leidenschaft eigentlich damals noch Milsim zur IWA gekommen oder durch dieses Sportschützen, war das damals so?
Nein, weil also es war ja früher auch. Genau, zu dem Zeitpunkt war es eben noch hart, dieses Milsim-Genre.
Okay.
Und durch unsere Connection, die wir da hatten dafür, wir haben ja auch auf der IWA gearbeitet, wir haben ja einen Stand betreut und das war ja im Prinzip die Firma Cybergun aus Frankreich, die praktisch einer der größten Dinger für lizenzierte Airsoft-Waffen ist.
Ja.
Und die haben wir auch lange begleitet und haben auch jetzt noch einen sehr guten Draht dazu, weil wir im Prinzip die komplette Standdemontagenabwicklung mit Schenker und so übernommen haben. Mhm. Also bis zum Schluss, bis die letzten Pakete im LKW waren, haben wir alles koordiniert mit den Fahrern, weil einfach die Franzosen um 16 Uhr gesagt haben, für diese Schicht, dann haben wir eingepackt und dann ab die Post. Und ich habe praktisch jedes Jahr immer so einen obligatorischen Überschneidung unseres Weges von mir und von Joachim und da war nur kurzer Smalltalk und das war halt so eine Konstante über die Jahre hinweg, bis wir halt einfach mehr ins Sprechen gekommen sind und uns halt ausgetauscht haben und dann gesagt haben, ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist noch, ich bin ja auch der Initiator von Maxter Customs, also einer der da würde jetzt jeder was anderes sagen, aber ich mache es halt schon eine Zeit lang, also das Kydex-Zeug. Da sind wir irgendwie zusammengekommen und letzten Endes zu dem Zeitpunkt, als ich war dabei, wo der Joachim praktisch das Last Man Standing Gear gegründet hat und wir haben dann gesagt, lass mal auf hier die X-Days von diese MacFed-Veranstaltung, also diese Paintball-Veranstaltung, da war so der erste Ding, wo ich mit dem Joachim hingefahren bin, da haben wir halt Produkte ausgestellt und bla bla bla. Und zu dem Zeitpunkt, da hatte ich schon Kontakt telefonisch mit dem Martin, weil der Martin ein guter Freund von Joachim ist. Der hatte einen Tacoma von Tops, wo er unbedingt was Custom-mäßiges machen haben hätte wollen sollen und ist auf mich praktisch telefonisch zugetreten und hat gesagt, ey, ich bräuchte das und das, ich möchte das gern mit dem MacPull MS3 so tragen, das Tacoma und mit der Ziehmöglichkeit. Da habe ich gesagt, baue ich dir, kein Problem, bringe ich dir auf den X-Days mit. Und da haben wir uns da zum ersten Mal getroffen. Und wenn Hunde sich treffen, die sich riechen können, dann weißt du, wie das ist? Die brauchen keinen Knochen, nichts. Haben eigentlich nur geratscht. Ab und zu ist der Martin halt zum Qualmer mit dem Jockel und dann sind sie wieder vom Rauchen gekommen, wieder geratscht. Und so ging das halt die ganze Zeit zu. Und
okay, cool.
Es war halt damals noch die Spartanat-Zeit, als der Martin noch Spartanat-Videos für Spartanat gearbeitet hat. Und und dann kam irgendwie, kam es ein Punkt oder war es ein Punkt erreicht für den Martin, wo er gesagt hat, da tut sich so ein gewisser Stillstand in dem Kanal auf. Also es war halt so eine Weiterentwicklung, war halt einfach nicht wahrnehmbar. Bei Spartanat und das ging dem Martin eben ziemlich auf den Keks, weil er gesagt hat, man könnte viel mehr machen, also die Plattform hätte einfach wesentlich mehr Potenzial, aber es war halt nicht ausgeschöpft. Er würde am liebsten sein eigenes Ding machen. Und da waren wir zum Schießen, also wirklich fast die ganzen Jungs, die jetzt auch bei Epic noch dabei sind, waren wir zusammen schießen. Haben da nach dem Schießen Deep Fried Turkey gemacht für alle.
Geil. So, und nichts ist abgebrannt, das ist schon mal gut.
Ja, auf jeden Fall. Und Das weiß ich noch wie heute. Also wir stehen bei mir zu Hause beim Ausladen von der Garage, vom Haus, und der sagt so, Mann, ich krieg die Idee nicht aus dem Kopf, bla bla bla. Und dann waren wir da gestanden wie die Ritter der Tafelrunde und haben halt wirklich so gesagt, Martin, wenn du das machst, wenn du die Entscheidung triffst, deinen eigenen Kanal hochzuziehen, unterstützen wir dich mit allem, was wir haben, solange wir können, bis das Ding läuft. Und so halten wir es bis dato. Also es war wirklich so, es haben alle drauf geschworen, so machen wir das. Und es ist bis dato keiner dabei gewesen, der seinen, ich sag's jetzt mal, seinen Schwur gebrochen hat. Also es sind nach wie vor alle, die geschworen haben. Und das hört sich vielleicht jetzt, es war tatsächlich so. Da könnte man jetzt jeden fragen, der da dabei war, es war tatsächlich so. Und ja.
Aber wie schön das ist. Also das, ich meine, das klingt jetzt natürlich romantisch, aber so wie ich euch auch kennengelernt habe, seid ihr halt einfach eine verschworene Truppe, ihr habt da ganz klare Absprachen und seid da halt mit Leidenschaft dahinter. Und das finde ich schon wirklich, wirklich stark. So, du hast es ja schon angedeutet, so dein, ja, du sprichst ja also nicht klein, aber dein Auftrag bei Epic siehst du ja so ein bisschen, hatten wir auch im Vorgespräch, so ein bisschen als der Spieß, die Mutter der Kompanie. Du kümmerst dich um die Motivation von allen und bist die gute Seele. Und wahrscheinlich hast du auch den Truthahn in das heiße Fett reingelassen, ja, damals. Finde ich super spannend.
Halt, stopp, um da reinzugrätschen, ich war es tatsächlich nicht. Ja, also ich habe mich um die Versorgung beim Truthahn und außenrum mit Getränke alles gekümmert und hatte es einen meiner besten Freunde dabei, der das schon tausendfach gemacht hat. Ich hätte es auch machen können, aber es nimmt mir einfach ein bisschen Hektik raus aus der ganzen Geschichte. Er hat es mega gern gemacht. Ja. Er mag die Jungs genauso gern wie ich. Und da gehen die Grüße raus an meinen Freund Chris, bester Deep Fried Turkey Fryer of the whole wide world.
Fuck, ich hab das noch nie probiert. Ich bin so neidisch, ey. Das soll so gut sein, weißt du? So, das,
ich hab drei Stück in der Gefriertruhe von 8 bis 13 Kilo, also wenn wir den 13 Kilo Turkey machen, bist du auf jeden Fall am Start. Also bist herzlich eingeladen.
Super geil.
Ein Mann, ein Boss.
Alles klar, Deal. Deal, sehr, sehr schön, mein Max. Ja, ganz hervorragend. Also, das klingt wirklich schön. Jetzt, wir haben jetzt schon drüber gesprochen. Ich meine, die Hobbys sprechen ja für sich so. Dieses Milsim, Schießen. Und das jetzt nicht aber und auch nicht abwerten, weil Martin das auch immer so sagt, ja, ich habe keine Militärerfahrung, aber warst du mal beim Bund, hast du mal Wehrdienst gemacht irgendwann?
Gar nichts.
Gar nichts. Nee. Weil das ist immer so dieser Weg, so, wo ich mich also nicht frage, weil letzten Endes wäre ich nicht zum Militär gegangen, wäre ich doch genau so. Die Ausrüstung hat er ja schon von Kind an interessiert. Lass uns mal bitte zu diesem Ausrüstungsthema zurückkommen, so, wo auch die Leidenschaft herkommt, letzten Endes wahrscheinlich auch übers Sportschießen. War das als Kind schon bei dir so, dass du gesagt hast, boah, ich finde die, keine Ahnung, die Klamotten der Amis im Film cool, oder war es die ganze Zeit draußen, oder wie war denn das bei dir? Wie war denn da der Hergang, ich sag mal, zu dem ganzen Gear-Stuff? Na, du sitzt auch also, vor mir, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ne, er hat zwar eine Ziviljacke an, aber in Tarnfarben so, ne, so ein Patchcap so, also da ist schon, ne, das ist auf jeden Fall schon Lifestyle.
Ist es definitiv. Also ich denke, dass es auch bei dem Großteil der Jungs, wenn nicht bei jedem der Jungs bei Epic, ist es einfach Lifestyle. Und das ist einfach, der Mandalorian sagt, ganz a part of my religion. Das ist kein Spruch, trifft mehr zu als auf die Jungs von der Epic Group halt. Ne? Vielleicht in gewisser Weise ist es Gear, in gewisser Weise ist es ganz. So, bei mir ist es, ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, bei mir hat es wirklich so im Kindergartenalter angefangen. Also ich war, bin bei uns hier, ich weiß, bei euch heißt es Kirmes, glaube ich, oder Rummel, bla bla bla.
Rummel, also, ja.
Genau. Mhm. Wenn da bei uns was in der Richtung war, war ich immer mit meinem Großvater auf der Kirmes oder auf der Kerberharz bei uns. Ja. Und da gab es jedes Mal Pistole. Also so so Faschingspistolen halt. Aber ja, jedes Mal. Also ich habe da wirklich ein mannigfaltiges Arsenal gehabt. Weil meine Mutter, die war da strikt dagegen. Die hat gesagt, das kommt nicht ins Haus. Und mein Großvater, der hat nur zwei Häuser weiter gewohnt. Da war halt dann immer Action bei meinem Großvater praktisch. Und
geil.
Ja. Es war aber auch so, dass also mein Bruder und ich haben eigentlich immer versucht, die Hobbys zu teilen. Also ich habe alles, was ich gemacht habe, immer mit meinem Bruder zusammen gemacht. Und das ist jetzt ein,
geil,
das ist nicht negativ, überhaupt nicht. Also wir haben immer versucht, das zu machen. Also nicht
ganz auf kurz, Zwischenfrage dazu. Ja, wie viele Jahre seid ihr auseinander?
2.
Das passt perfekt. Ich weiß nämlich, weil mein Bruder ist 4 Jahre auseinander. Das war schon zu weit so.
Ja.
Aber mit, weißt du, wenn du 8 und 10 bist, kannst du miteinander was anfangen. Wenn du 10 und 12 bist, kannst du miteinander was anfangen. Ja, selbst 12 und 14, 14, 16 wird es vielleicht mal kurz ein bisschen schwierig, aber das ist noch eine Zeit, die, glaube ich, bei Brüdern ganz gut funktioniert. Super, also finde ich auch super toll. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder, ich weiß aber auch, dass das nicht immer so war. Ja, okay, super cool, ja.
Und es war halt so, dass wir sind zusammen Skateboard gefahren, wir sind zusammen BMX gefahren, wir haben dann aber an bestimmten Punkt angefangen. Also es war für uns, wir haben auch unserem Vater viel geholfen, wir haben relativ früh das Arbeiten anfangen müssen oder an das Arbeiten lernen müssen, einfach weil bei uns, wir waren drei Geschwister, da hieß es, wenn ihr was haben wollt, dann müsst ihr euch das verdienen, ganz einfach. Das heißt, da gibt es einen bestimmten Obolus dafür oder halt im Prinzip das Ding als Ware. Für uns war halt, gab es 3 Bibeln. Den Böger-Katalog, den Cotton-Zeller-Katalog und den
ASMC. Oh, krass, ja, ja, ja.
Wir reden jetzt von den 90ern, also frühe 90er bis 2000. Und für uns war das wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber als wir unseren Vater überredet haben, uns unsere ersten Airsoft-Pistolen beim Cod & Zeller zu bestellen, das war für uns, wie sagen Sie mal, Airsoft ist a gateway drug.
Oh ja.
Und so war es halt im Prinzip bei uns. Das hat einen Stein bei uns ins Rollen gebracht. Also auch diese Thematik mit, wie man es halt von früher kennt, mit wir haben Cowboy-Indianer, Räuber und Gendarm und wir haben halt, bei uns hat es halt Amispillen-Kasen. Ne? Also wir haben halt. Und vor allem, wir sind halt damit aufgewachsen. Bei uns in Bamberg waren war US-Kaserne und wir hatten zu unserem großen Leidwesen, also ist jetzt positiv gemeint, bei uns haben Soldatenfamilien im Keller gewohnt. Und wir haben sind praktisch ab 7. Lebensjahr oder 6. Lebensjahr haben wir permanent, also eigentlich eine Family im Keller gehabt, die uns praktisch mit in die Kaserne genommen hat. Das war für uns halt Teil unseres Lebens. Das war so selbstverständlich wie, wir haben auch 2-mal diese Celebration gehabt, als er wieder vom Irakkrieg zurückkam. Also da war wirklich Tabula Rasa vom Allerfeinsten und bei meiner Frau war es das Gleiche. Die hatten auch US-Soldaten-Family bei sich im Haus und die sagt im Prinzip genau das Gleiche. Und natürlich bist du dann, also ich weiß es noch wie heute, als ich mit 7 vor anverdener Jungs ein echtes M16-Magazin geschenkt gekriegt habe.
Boah, geil, ja.
Das war so, da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer, ne? Und
ja, klar.
Und dann hatten wir, das war für uns auch der Shit, wenn unser Vater gesagt hat, so, wir fahren jetzt hier Stefans Armeemarkt, Grüße gehen raus, der halt wirklich so ein Army-Store mit dem ganzen Issue-Scheiß halt aus der Kaserne. Da bist du reinmarschiert, hast halt für 10 Mark M81 Videohose gekriegt.
Ey, ihr macht mich alle fertig, weißt du, ihr seid so privilegiert, weißt du, und ich im Osten musste irgendwie so scheiß China-Ware mir teuer zusammensparen oder hab die alte NVH-Hose von irgendeinem Onkel abgetragen. Ja, aber geil, also, aber die, meine, die Geschichten sind ja, die ähneln sich ja, egal mit, also ne, wo ich rede, aber gerade durch den Einfluss der Amerikaner. Bei uns waren es tatsächlich die Russen so, die wir hatten auch ein gutes Verhältnis, aber da hast du auch mal geguckt, so, ey, hast du von dem mal ein Käppi gekriegt oder ein Abzeichen oder irgendwas. Diese Faszination für einen Jungen ist natürlich auch immer da. Und ich habe auch als Kind immer, keine Ahnung. Lass
sich halt grundsätzlich auf dieses Militärding bezieht, ne? Egal, ob du jetzt Russen oder Amerikaner oder ob es die Bundeswehr.
Genau.
Ich denke, dass auch jemand, der in der Nähe von so einem Bundeswehr-Truppenübungsplatz oder Bundeswehr-Kaserne, dass die haben auch wieder einen anderen Bezug dazu halt, ne? Oder halt einfach dieses, ich denke, dass dieses große Überschrift von dieser Affinität zu diesem Militärthema halt einfach, die muss einfach da sein. Und natürlich gepaart mit der Verfügbarkeit, so wie es halt bei uns war. Und also Hut ab von meinem Vater, der halt einfach bei dem Scheiß halt einfach Ja gesagt hat. Aber für uns war das natürlich auch, der hat halt nicht einfach gesagt, da habt ihr die Scheiße, sondern der hat gesagt, ihr müsst damit verantwortungsvoll umgehen. Und das war halt für uns auch Lernprozess. Und also es hat keinem von uns geschadet. Das ist auch nie was passiert. Toi, toi, toi. Und so wollen wir es beibehalten, ne? Aber das jetzt nur so für den Background halt, ne? Und die dann irgendwann ging es halt los, dann haben wir, so wie es halt alle gemacht haben, dann bist du halt im Wald rumkupft, hast du ein wenig mit der Airsoft halt rum und wenn irgendeiner aufgetaucht ist, dann bist du halt gespratzelt, ne? Ja, und ja, so war das. Und wie gesagt, mein Bruder, der kann im Prinzip, der erzählt, würde dieselben Geschichten erzählen. Und dann haben wir halt einfach, dann entwickelst du ja auch eine Energie. Also, dass du halt sagen kannst, ey, wo kann ich das legal machen? Das ist ja auch so eine Geschichte für die, also andere Hobbys, die halt dann einfach sagen, ey, wo habe ich einen Platz zum Treffen? Wo kann ich ein Autotreffen machen? Wo habe ich eine Garage, wo ich ein wenig an meinem Hobel rumschrauben kann? Also das ist diese Energie, die halt jeder in so einem Hobby, wenn er einen bestimmten Punkt überschreitet, dass er sagt, jetzt gilt's halt, ne? Ich ziehe es jetzt durch und das machen wir jetzt.
Das Besondere ist natürlich hier, ich sag mal, man sagt es immer so, ja, Deutschland hin oder her, aber wir haben eine gewisse Abneigung zum Militarismus und alles, was uniform ist und so, da ist man erstmal vorsichtig und deswegen sind wir ja auch sehr amerikanisch geprägt, sei es durch die Popkultur, durch die Filme, dadurch, dass Truppen bei uns in der Nähe waren, ne, oder bei jemandem in der Nähe waren. Ich weiß, es gab eine Phase, wo mein Vater das überhaupt nicht cool fand, dass ich auch zur Armee wollte oder Armeeklamotten getragen habe. Der aber auch, der hat mein erstes Messer, war das Böker Speedlock, weißt du, das kleine so. Und das hätte ich, da bin ich fast vom Baum gefallen, als ich das zu Weihnachten bekommen habe.
129 Mark.
Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Oh, 129. Und das war, ich glaube sogar, das gab es im Angebot für unter 100 Mark. Aber das war so ein Ding, wo ich noch 100% weiß, so, Alter, ey, das, weil er das irgendwo auch geil fand. Und er kann das auch nachvollziehen, so diese Leidenschaft. Ne? Und er würde es jetzt nicht zugeben, aber manchmal sagt er auch, manchmal so eine Militärjacke zum Arbeiten, so findet er schon auch cool, weißt du? Also das, dann mal Greetings gehen raus an die Dads, weißt du, die das
auf jeden Fall
auch, ja, irgendwie sagen. Ja, klar. Also ich versuche das ja nicht aktiv irgendwie weiterzugeben, aber es bleibt ja nichts übrig. So.
Ich mache jetzt mal einfach weiter. Es war wirklich so dann, dass wir auch in meiner, ich hatte eine Firma, bei der ich gearbeitet habe, wo ich mit dem Chris, dem Deep Fry Chris, zusammengearbeitet habe, da war das wirklich so, wir haben kein Engelbert und Strauß gebraucht. Junge, wir haben so viel BDUs in M81 gehabt, dass wir, ich glaube, ich habe 3,5 Jahre nur in M81 BDUs gearbeitet. Und wenn es geregnet hat, war für uns, war halt ECWCS, Gore-Tex, Barger drüber in M81 und gib ihm. Das ist auch jetzt noch eine meiner absoluten Lieblingsjacken. Und ich, wenn ich irgendwie bei eBay Kleinanzeigen noch einen guten Schnapper machen kann, dann ich habe eine Peli-Box, die ist nur mit M81 Gore-Tex Bargain voll.
Ja, halt einfach. Das ist gleich mal, das war, ja. Aber das, Mann, das ist es doch. Dieses, wie gesagt, mein Vater hat sich aus einer alten Zeltbahn NVA aber noch mit diesem Flecktarn, also mit diesem Flächentarn, mal im Boonie machen lassen und sowas. Weißt du? Oder es war auch gang gäbe, dass du einen Strich, keinen Strichjacken anhattest. Und ich eben auch. Also habe ihm dann irgendwann auch mal, hatte eine alte Jacke, die trägt er jetzt immer noch so, weißt du, so eine BDU-Oberteil. Und es ist halt einfach geiler Stuff. Und das Schlimme ist, dann hast du natürlich eine Ausrede, das auch zu kaufen. Oder? Ja, ich kann es ja für die Arbeit gebrauchen, weißt du.
Du, als unser Untermieter aus dem ersten Irakkrieg zurückkam, hat er jeden von uns original Six-Color-Boonies geschenkt.
Ich raste aus, ey. Wie Junge, geil.
Die waren über, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie lang das der bei mir rumgelegen war, bis ich gesagt habe, Alter, was wild, da hat er auch mein Kopf nicht mehr reingepasst. Ich schätze, dass das so 50er Kopfumfang war. Aber,
geil.
Aber ja. Wenn du dir überlegst, was, wenn du das ist halt so, die hat der halt mitgebracht, so hier for the kids und bla bla bla. Und ja, und vor allem, aber da, cool. Ich glaube, dass da auch die, also für mich persönlich so die, ich bin halt harter M81-Fan, ne? Also Woodland, das ist halt mein Ding. Ganz einfach, weil halt die Jungs bei uns im Keller durch die Balkontür halt in kompletter Woodland-Montur halt einmarschiert sind. Das ist so ein Kindheitsding, denke ich, auch bei mir, aber ich finde es halt. Von Haus aus.
Ja, ist ja auch das Liebling von Martin und von Sascha auch. Ich finde es auch immer wieder cool, gerade jetzt in diesen, wenn es jetzt so wiedergekommen ist, es gab mal eine Phase, wo ich dachte so, wie oldschool, aber Mann, es ist schon einfach geil. Habt ihr dann damals, als ihr in diesem, also im Airsoft-Bereich wart, dann eben auch in Woodland und mit dem quasi Koppeltragestell der Amerikaner gearbeitet oder was habt ihr da gemacht?
Du gar nicht, weil für mich, als wir das, also mir mit dem Airsoft-Zeug, also so richtig Vollgas, also diese, wir haben so 50-Mann-Spiele organisiert, da war halt für mich persönlich, ich war halt, bin. Das kommt halt gleich nach M81, ist halt bei mir Multicam. Also ich
bin. Aber war das damals schon ein Ding, ja?
Ja, das war Anfang 2000er. Da hast du auch alles, was also bei unseren Local Dealers, wenn es da Multicam-mäßig was reingespült hat, das war, ja, haben wir war gleich eingesagt. Ja. Und natürlich Internet ist auch, also ich bin seit 2002 bei eBay, also da, das hat enorm geholfen.
Ach krass, ey, ja. Aber das ist schon, da merkt man, du bist so noch ein Hauch jünger als ich, würde ich mal sagen. Was bist du für ein Jahrgang?
82,
also doch, genau wie ich. So. Weil das war, man, also entweder kam das zu spät, weil bei mir hat das ja angefangen, also da gab es noch, es gab noch diesen USMC-Katalog. Wenn du dich erinnerst, Rare gab's. Und ich habe die Information irgendwie aus, wenn ich es mal bekommen hatte, das Barrett-Magazin, was ist auch bei uns, wenn überhaupt im Bahnhof und auch selbst dann nicht. Und dann habe ich sogar irgendwie in England angerufen und mir den SASS-Katalog bestellt und so ein Schissel. Das kennt man ja heute gar nicht mehr.
Oder
und
den Camel-Trophy-Katalog.
Ja, aber genau sowas. Aber das waren so Sachen. Ey, dass bei uns, dass ich mal eine Originaljacke bekommen habe, eine Original-BDU mit Abzeichen, er war stolz wie Bolle drauf. Mann, das war eine Weltreise, das muss ich von irgendeiner Liste bestellen, weil ich eben keinen US-Army-Laden um die Ecke hatte. Das gab es halt einfach nicht. Also ich war froh, in der nächstgrößeren Stadt gab es so eigentlich so einen Punker-Laden, aber die hatten halt diese alten, wenigstens mal so einen grünen Parker rumliegen, weißt du? Also, aber deswegen bin ich so überrascht, so Multicam, das kam ja erst für mich erst deutlich später, aber so in den Anfang 2000er fing das natürlich dann an und dann hatten sich eben auch ASMC etabliert, so, ne, oder die ganzen anderen, Kotte und Zeller, Mann, das war einer, den habe ich noch gekauft, diesen Scheißkatalog, dachte mir so, oh, kannst jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob der 9 Mark oder so gekostet, 9 Mark 80 oder so, und ich dachte, boah, jetzt gibst du hier Geld aus für einen beschissenen Katalog und hab dann Knicks reingemacht, so was ich mir alles wünsche, weißt du, so, ey, der hoch und runter durchgelesen, ne?
Natürlich.
Das war echt, das war halt echt, aber war halt einfach geil. Und wie gesagt, letzten Endes bei mir ging dann der Weg so, dann irgendwann mal Bundeswehr spannend so. Das war halt in den nächsten 13 Jahre. Und deswegen war dann der Weg bei mir das war entsprechend. Ja, okay. Ja, dann haben wir ja geklärt, was so dein Lieblingsmuster ist, dein Lieblingstarnmuster. Wenn wir jetzt zu Epic zurückkommen, so, und du sagst ja, du würdest immer gerne und sagst immer die Jungs, aber du machst ja viel, bist auch so, ne, die Mutter der Kompanie. Wenn du die Zeit und die Möglichkeit hättest, was wäre so dein Metier, wo du dich gerne mehr austoben würdest, wo du auch gerne was vor der Kamera produzieren oder auch was schreiben würdest? Was wäre das?
Wir haben jetzt tatsächlich einfach um das, ich kann jetzt da noch nicht groß teasern, aber das ist eigentlich schon fertig geschrieben. Mhm. Das habe ich mit dem Bernhard zusammen gemacht. Und das schlägt eben genau in die Kerbe, die halt so wegen unser Steckenpferd ist. Was ich blogtechnisch oder einfach auf dem Kanal mehr bringen würde, ist ganz einfach Plattformoptimierung. Das ist so mein ganz großes Steckenpferd. Ich habe mit Tripod-Techniken und also Schießen vom Tripod schon vor, also es war bei mir schon vor 10 Jahren schon, weil ich halt permanent PRS-Series und so verfolge und mir da halt ganz, ganz viel Input hole. Und wie gesagt, wir sind in Deutschland.
PRS, was heißt das? Vielleicht kannst du es noch?
Precision Rifle Series.
Precision Rifle, okay, ja. Mhm.
In Amerika halt drüben. Also praktisch diese Long Range Liga. Und es ist, natürlich sind wir nicht in Amerika, aber was die Techniken betrifft, kann man sich auf jeden Fall definitiv ganz, ganz viel Input von den Jungs holen, weil einfach praktischer. Also eine Plattform praktisch und so optimiert, dass sie wirklich funktioniert oder wirklich performance-technisch fast am Limit ist. Mehr Input kannst du dir gar nicht holen, wie bei solchen Dudes halt. Ne? Und das ist einfach meins. Also ich habe bei mir, mein ganzer Fuhrpark, nenne ich es jetzt mal so, ist wirklich hart optimized. Also in der Richtung. Ne? Und das hört halt nicht auf. Also ich bin permanent am Schrauben, auch aus meinem Spotter-Setup. Also ich, theoretisch wäre es möglich, ich könnte einfach jetzt direkt die Koffer packen und auf irgendein Long-Range-Event fahren. Aber was reißt, ist natürlich die zweite Frage. Aber von der technischen Komponente her wäre es definitiv machbar. Das ist aber für mich auch was, wo ich sage, also wo ich auch mit einem weinenden Auge betrachte. Es ist so, ich habe auch Sachen, die halt einfach nie ihr Potenzial ausführen werden, weil sie halt einfach im Schrank stehen. Aber für mich ist es halt auch, ich mag eigentlich den Ausdruck nicht, weil halt auch zu oft zitiert wird, dass das dieses Lego für Erwachsene. Aber für mich ist es halt ganz einfach so. Also ich bin halt, ich schraube unheimlich gern, also nicht was jetzt waffenrelevante Teile betrifft, da habe ich halt einen sehr guten Büchsenmacher an der Hand, aber alles, was die Hardware um die waffenrelevanten Teile betrifft, das ist halt einfach my Baby.
Finde ich total spannend. Hatten wir ja auch im Vorgespräch gesagt, so dass so dieses, auch dieses Schießen auf weite Entfernung für alle, die da draußen, und ich habe schon tausendmal davon erzählt, so die es noch nicht gemacht haben. Das ist einfach, das macht was mit dir. So, ne, was war dein weitester Schuss, wo du, also mit dem du mal tatsächlich ans Ziel bringen konntest?
1000.
Sehr ordentlich. Und das ist halt ein Gefühl, deswegen, ich kann es nur ein Stück weit nachvollziehen, weil ich das nur ein paar Mal gemacht habe und eben einmal auf 972 Meter, weiß ich noch, einen Treffer hatte, einen Erstschusstreffer. Und das ist einfach, das macht was mit einem. Weil du denkst so, Mann, du kannst dieses Gerät, so letzten Endes ist ja ein Gewehr ein simples, ne, simpel, und da gehen die Details natürlich auseinander, aber relativ simple Funktion, du beschleunigst ein Projektil, aber dass du ein Projektil so weit beschleunigen kannst, dass du auf so eine Entfernung, ne, triffst, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und dann kann ich mir halt vorstellen, genau dieses Rumschrauben eben, was du sagtest, eben ZF, also ein Zielfernrohr oder ein Dreibein, das so zu fixieren und so, das ist schon, also das hat schon was Chirurgisches. Also nicht das Bauen an sich, sondern dann das Ausführen so. Super spannend.
Ja, für mich ist auch dieses Thema auch so, dass, das ist, das sind halt lauter so Phrasen, wenn die Leute sagen, das ist wie ein Werkzeug. Ist es aber auch für mich. Das ist nur, es ist ein Tool, das ich aus dem Schrank hole. Mhm. Und für mich einfach das muss nicht knallen. Wie gesagt, das ist für mich nur Beiwerk, sag ich jetzt mal so. Aber einfach mit diesem Werkzeug so umzugehen, dass es effektiv genutzt ist, das ist für mich so der große Kontext, sag ich jetzt mal.
Ist doch auch, man, ein Golfer wird auch seinen Schlag, also seine körperlichen Fähigkeiten, aber auch seine Ausrüstung so optimieren, dass er den Ball in dieses dumme kleine Loch bringt. So, das ist, und ich glaube, als Sportgerät ist es am ehesten noch zu vergleichen, vielleicht mit einem Rennwagen. Weißt du, es hat viele Komponente, die schwierig sein können. Aber letzten Endes ist das ein ganz guter Vergleich, weil na, du musst da viel Energie reinstecken, so, du musst dich damit auseinandersetzen, du musst dich mit Physik auseinandersetzen, du musst dich mit Innenballistik, mit Außenballistik beschäftigen, auch mit dir, mit deinem, und das ist ja auch das Spannende, deswegen wäre es ja sowas für mich gewesen, auch mit deinem eigenen Mindset, so, weil es funktioniert halt nicht von Anfang an, so, du willst wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du da bist, aber ich wäre bestimmt mal so, dass ich das Ding dann irgendwann gegen die Wand schmeißen will, wenn es nicht funktioniert und du denkst einfach, es müsste jetzt aber funktionieren, du weißt nicht, wo der Fehler liegt, weißt du, also, das hat ja dann auch sowas mit, macht er dann mit was selber und dann halt der Schießvorgang an sich und das ist schon toll. Und ich finde halt wirklich schade, dass es eben, ich weiß nicht, na, wie oft man eben schießen kann auf Bahnen, die auch, wo es auch Spaß macht, die auch lang genug sind. So, das ist eben in Deutschland schon ein bisschen eine Herausforderung.
Das ist auf jeden Fall in Deutschland die Bahn? Ja, also das war bei uns, da gab es noch eine Veranstaltung, die sie in Grafenwöhr gemacht haben. Das war aber auch relativ speziell, aber die, da ist jetzt auch Hahn in Ruhe, kann man sagen. Also das ist auch, da wird nichts mehr gemacht. Also hast du jetzt mittlerweile eigentlich fast keinerlei Möglichkeit mehr, auf mehr als 300 Meter in Deutschland selber zu schießen. Mhm. Also wenn, dann musst du halt entweder Polen, Tschechien oder irgendwas in der Richtung. Wie gesagt, wir haben letztens Termin mit einem Kunden in Bulgarien gehabt, wo wir eingeladen waren. Das war sehr witzig, aber auch von der Bahn her, ich will es jetzt mal sagen, rudimentär, aber im Endeffekt, was brauchst du? Also mehr US-Feeling hättest du eigentlich nicht haben können, weil du halt praktisch von einem Grashügel zum nächsten geschossen hast und das Einzige, was du eigentlich gebraucht hast, waren die Targets und das Bling, wenn du den Abzug gedrückt hast.
Super cool.
Und so, und was geil, halt, das, wo ich gleich die nächste Brücke schlage, ist, was für mich an vorderster Stelle steht, ist, oder wo ich jetzt über die Jahre hinweg, Schießen bringt halt einfach die Leute zusammen. Und auf einer ganz, ganz positiven Ebene, sag ich jetzt mal so. Und das habe ich ja eben mit dem Ding da in Bulgarien gemerkt, dass wenn du mit den richtigen Leuten halt zum Schießen gehst, dann ist das, und die Epic-Jungs, wenn du mit denen halt zum Schießen gehst, also das ist wie Familienausflug halt.
Das ist sehr geil.
Deswegen habe ich ja auch ein Mother-Patch bekommen.
Ja, geil. Aber genau so soll es doch sein. Ja, sehr schön. Was sind so erstmal für dich jetzt, arbeitest du jetzt gerade an einem speziellen Projekt, jetzt mal losgelöst von Epic. Gibt es da irgendwas, was jetzt gerade bei dir so durch den Kopf spukt oder so, bist du mal hier, mal da?
Aktuell bin ich relativ eingebunden, was den Job betrifft. Also ich bin jetzt durch mit der Reiseplanung für die Shot Show, weil ich das praktisch, ich versuche halt administrativ oder halt Hintergrundarbeit so viel wie es geht, dem Martin abzunehmen. Also wenn wir jetzt so einen Trip planen, wie jetzt die Shot Show, reist praktisch ein Teil der Jungs reist von Süddeutschland, also Team Bayern oder Team Franken, von Nürnberg aus oder von München in dem Fall, wie wir es jetzt gebucht haben, dann sind es schon mal drei Leute, um die sich der Martin nicht kümmern muss. Das heißt, also der komplett autark läuft, der Squad, nenne ich es jetzt mal. Und das sind halt so Geschichten. Und der Martin weiß, dass, wenn ich sage, kümmere ich mich drum, dann ist es für ihn, kann der das ad acta legen und er weiß, am 20.01.2024 ist im Airbnb der Kühlschrank gefüllt, es ist was zum Fressen da und wenn die kommen, ist alles gedeichselt.
Mhm. Ja, also das ist ja schon mal, also da schon mal deepen Respekt so, weil gerade so, ne, Reiseorganisation, Reiseplanung so, das ist ja schon was, finde ich schon cool, wenn du das dann so als graue Eminenz dann auch durchführst. Ja, damit, das, die nächste Frage wäre gewesen, das wäre das nächste große Projekt für Epic, aber letztendlich ist das wahrscheinlich erstmal, genau, ist erstmal die Shot Show und dann geht es ja weiter über die Enforcer Attack und IVA und der ganze Gedöns, ne? Also das sind so die Projekte für das nächste Jahr. Oder gibt es noch was mehr, was du vielleicht schon mal anteasern willst, ja, was so im nächsten Jahr bei Epic noch so geht? Oder kannst, nur was du kannst, ne?
Also ich kann im Endeffekt wenig anteasern, weil ja. Ich keine Begehrlichkeiten wecken möchte bei unseren Fans und Abonnenten. Aber es ist, ja, es ist, ich muss wirklich um heißen. An einem Punkt sind, wo wir wirklich die Slots, wie will ich sagen, sinnvoll verteilen müssen. Also ja. Wir müssen einfach die Videoslots so setzen und auch die Themen dementsprechend strukturieren oder halt einfach auch die Streuung so handhaben, dass halt einfach eine gewisse Vielfalt da ist und natürlich auch den Umsatz, so blöd wie es sich anhört, aber das ganze Projekt muss sich ja auch finanzieren.
Klar.
Und im Endeffekt hängt da eine Menge dran, also was die Finanzierung betrifft, obwohl wir jetzt ja keine groß, der Einzige, der fest angestellt ist bei Epic, ist mein Bruder, also ist der Hannes, und der Rest, muss man dazu sagen, sind alles Ehrenämter. Sonst würde das auch so nicht funktionieren, aber das ist, geht auch nur darum, deswegen, weil einfach jeder dafür, so haben wir es eigentlich schon immer genannt, jeder brennt dafür, jeder würde für den anderen Tätigkeiten übernehmen, einfach um das Ding am Laufen zu halten und nicht in keinster Weise meutern oder über irgendjemanden ablästern. Das ist halt einfach noch so ein gewisser, wie will ich sagen, alte Schule, Codex trifft es ganz gut, ja. Und deswegen ist auch die für Aufnahmen oder dieser Initiationsprozess eigentlich immer eine Gruppenentscheidung. Also da wird von einem bestimmten Kreis von Leuten wird das angestochen, sag ich jetzt mal so. Aber die letztendliche Entscheidung trifft die Rotte, sagen sie es immer.
Nennen
sie
die Rotte, immer. Ja. Sehr, sehr schön. Letzte Frage, weil das ja auch was ist, was, glaube ich, schon sehr aufwendig war, aber auch eine schöne Reihe war. Die Videos mit Rosi, hast du die nur aus der Ferne mitbekommen oder warst du da irgendwie beteiligt?
Also ich habe das nur aus der Ferne mitbekommen, da war ich auch bei der Planung nicht involviert. Es gibt halt wirklich so, also wir besprechen sowas im Vorfeld, also einfach auch was auch die Kosten-Nutzen-Komponente betrifft, aber in diesem Sinne, Grüße gehen raus an unseren Freund Rosi, der sich wirklich ein Herz genommen hat und sich dafür hingestellt hat. Und für uns war das eher ein Privileg, mit ihm zusammen drehen zu dürfen und diese Serie machen zu dürfen. Und nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an Rosi dafür. Ihm hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das ist, ich glaube, das merkt man auch bei dem Question-Answers-Video, also bei der beim Serienfinale merkt man wirklich, dass ihn das einfach getaugt hat. Einfach dieses, weil wir auch einen gewissen Arbeitsstandard jetzt haben und der ihm in gewisser Hinsicht auch gefallen, imponiert hat, weil oft viele Leute denken, ach, schau mal die an, bloß weil wir jetzt auf der IVA oder irgendwo nicht mit einem Business-Suit an den Stand kommen, heißt es nicht, dass wir nicht vernünftig arbeiten können oder einfach die Performance halt nicht stimmt. Ne? Dass eher, ich denke, dass es eher oft andersrum ist. Und hat das, ich denke, das ist vielleicht ein kleiner Teaser. Das hat er auch im Video gesagt, also schauen wir mal, was noch so kommen wird.
Schauen wir mal, also, was wird.
Ich denke, dass er Bock drauf hätte. Schauen wir mal, was rumkommt dabei.
Ja. Also ich habe Rosi nur dienstlich mal kennengelernt und hat er genau den Eindruck gemacht. Er wird nicht irgendwie rumgeschissen, sondern wenn du mit Profis arbeitest und das seid ihr und das finde ich halt immer noch bemerkenswert, dann macht es auch Bock. Und ey, der soll mal schön, der hat nämlich, Martin hat nämlich den Sombrero, den ich ihm für seinen Penis mitgebracht habe, hat er einfach an Rosi verschenkt. Da bin ich ein bisschen getroffen. Aber fand die Idee natürlich mega cool, weil ich genau diese Rede oder ähnlich diese Rede vor den Leuten, denen ich den Sombrero mitgebracht habe, gehalten habe. Ja. Ja, mein lieber Max, ja, das war sehr, sehr schön, mit dir ein bisschen zu schnacken, dich kennenzulernen, als ja, nicht nur Teammitglied, sondern auch als treibende Kraft mit bei Epic. Und du bist immer so bescheiden und das beeindruckt mich aber bei euch allen, dass ihr immer sagt, so, ey, Epic ist halt eine Gruppenleistung, so jeder macht seinen Teil, arbeitet da sehr gut und am Ende kommt super Gruppenarbeit raus. Das finde ich wirklich bemerkenswert und schön.
Auch das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um einfach nochmal was über die Jungs zu sagen. Ich könnte, ja, also die Epic könnte sich nicht, also könnte keine einzelne Person, die jetzt aktuell in der Gruppe dabei ist, entbehren. Jeder leistet seinen Beitrag und jeder Beitrag, den die einzelnen Jungs leisten, ist gleich viel wert. Und nochmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an unsere Jungs, die sich wirklich Tag und stellenweise auch die Nächte um die Ohren hauen, um das Baby am Laufen zu halten. Und natürlich an Martin, der den Mut nicht verloren hat, einfach das weiterhin durchzuziehen. Und ich denke, das ist dann auf einem guten Weg. Und vor allem mit der Besetzung es kann nur gut werden, sag ich jetzt mal so. Also nochmal,
es kann nur gut werden.
Vielen Dank an meine Jungs und natürlich auch an die Leute, die die Videos schauen und das Ganze supporten und die immer fleißig kommentieren. Wie gesagt, die auch Feedback geben, die ehrliches Feedback geben. Das ist eigentlich mehr wert als das Ganze drumherum. Also ehrliche Abonnenten zu haben und Leute, die das zu schätzen wissen, dass man was macht, dass man versucht, so viel Expertise wie möglich einfach in das Projekt reinzustopfen.
Genau, also die Community, die ihr aufgebaut habt, ist auf jeden Fall geil. Alles klar, ich danke dir. Das war ein sehr, sehr schöner Schnack. Es hat mir gut gefallen. Und ja, ich muss nicht die Daumen drücken, weil ich weiß, bei euch läuft's. Und von daher freue ich mich einfach, dass du da warst. Und ihr da draußen, euch sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr die Jungs von Epic noch nicht kennt, jetzt sofort auf YouTube gehen, Epic-Kanal direkt abonnieren, geht auf das Blog. Ey, das Blog ist mit so viel Liebe gestaltet, mit so viel hochwertigen Bildern. Geht da drauf. Das ist einfach eine Wissensenzyklopädie. Das ist unfassbar. Nutzt das, weil das ist auch immer wichtig. Ja, und ich sage euch danke fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und Max, dir nochmal herzlichen Dank.
Nichts zu danken. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wir hören uns und hoffentlich sehen uns demnächst mal.
Ja, das hoffentlich. Mach's gut. Ciao.